Ja, ich freue mich, euch zu sehen. Und ich habe vor einigen Tagen einen interessanten Gedanken gehört, der mich auch ermutigt hat. Und habe mich dann mit dem Thema so beschäftigt und habe meine Predigt so überschrieben: Aufsehen zu Jesus oder Aufschauen zu Jesus. 42 Kilometer und 195 Meter. Das ist die normale Strecke, die offizielle Strecke eines Marathonlaufs. Ist hier jemand, der schon Marathon gelaufen ist? Ja? Geschafft? 42 Kilometer, das ist eine ordentliche Strecke. Ein Läufer erzählt: Wenn der Startschuss fällt, laufe ich begeistert los. Getragen vom Applaus der Zuschauer laufe ich die ersten 5 Kilometer wie auf Wolken. Dummerweise gibt's dann noch die nächsten 37 Kilometer. Etwa bei Kilometer 15 fange ich an zu denken: Müsste nicht gleich schon Kilometer 17 kommen? Wie? Erst 16? Ob ich das schaffe? Werde ich ankommen? Bei Kilometer 25 wächst der Zweifel und fängt an zu nagen. Ab Kilometer 30 stelle ich mir die Sinnfrage. Ich möchte mich nur noch in den Graben werfen und heulen. Hätte ich nicht dieses eine Ziel vor Augen. Beim letzten Bonn-Marathon 2019, der von 2020 ist ausgefallen, Corona-bedingt, da liefen 13.000 Menschen. Das ist eine ordentliche Zahl. Und 200.000 Zuschauer haben diese Läufer angefeuert. Jetzt habe ich ja schon erfahren, dass keiner von euch dort mitgelaufen ist, aber das ist auch nicht schlimm. Die Bibel spricht auch über einen oder von einem wichtigen Lauf, von unserem Lebenslauf. Lasst uns gemeinsam einen Abschnitt lesen, dazu aus Hebräer, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ich habe so 3 Punkte heute. Der erste Punkt ist: Lauf los. Der zweite Punkt ist: Schau auf Jesus. Und der dritte Punkt ist: Habe Mut. Ja, der erste Punkt: Lauf los. Wir haben hier gelesen: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Dieses Wörtchen da zeigt uns, dass davor noch etwas war, worauf sich der Schreiber bezieht. Und das Kapitel 11 ist ja ein sehr bekanntes Kapitel. Ja, ab Vers 17 werden dort verschiedene Glaubensmänner und Glaubensfrauen uns vorgestellt, die ihren Glauben wirklich im Leben unter Beweis gestellt haben. All diese Beispiele, die wir dort finden, die sollen uns nochmal vor Augen führen, wie wertvoll und segensreich so ein Leben mit Gott ist. Ihr kennt diese Personen: Abraham, Mose, Gideon, Rahab und viele andere mehr. Und diese Glaubensgestalten werden dort als die Alten bezeichnet. Ja, die haben aber ein gutes Zeugnis erhalten, was uns hier vorgestellt wird. Und wir werden von diesem Schreiber aufgefordert, den gleichen Weg zu gehen. Das heißt, die Gemeinde Jesu steht heute nicht irgendwie verloren da, einsam, sondern wir halten ganz bewusst die Erinnerung an diese Glaubensmänner und Glaubensfrauen hoch, um durch die Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte uns selbst zu ermutigen. Oder Gott möchte uns durch dieses Lesen, durch das Erinnern ermutigen und unsere Überzeugung stärken, in der Kraft Gottes weiterzumachen. Die Rede ist ja hier von einer Wolke von Zeugen. Ja? Im Griechischen so ein Ausdruck von einer gewaltigen Zahl, von einer Myriade, eine ganz große Zahl von Zeugen. Und diese Zeugen, das sind keine Zuschauer, das sind alles Finisher, das sind alles Absolventen. Ich weiß, dass der Andi, der hat so ein Trikot, der hat bei so einem Wettkampf mal mitgemacht, wo man durch den Schlamm laufen musste. Ja, ich weiß nicht, denn auf den Namen bin ich nicht mal gekommen. Aber dann steht da so an der Seite, dass der das gepackt hat, dass der Finisher ist, dass er es geschafft hat. Und diese Glaubensmänner und Frauen sind auch Finisher. Das sind Leute, das sind Personen, die es geschafft haben, die schon die Ziellinie durchquert haben. Und die zeigen uns dadurch, dass der Glaube wirksam ist, dass diese Kraft ausreicht, die Gott uns gibt, um zu laufen. Wir sind also nicht alleine, obwohl wir ja oft den Eindruck haben, dass wir irgendwie doch alleine dastehen, dass wir an vorderster Front kämpfen in dieser Welt. Und dieses Bild aus dem Sport ist uns allen bekannt, dieser Wettlauf. Dieses Bild, diese Metapher kommt häufiger vor. Wir finden dieses Bild in 1. Korinther 9 oder Philipper 3 oder 2. Timotheus 4. Wann beginnt dieser Lauf? Dieser Lebenslauf, dieser Marathon. Er beginnt mit dem Tag der Errettung, mit dem Tag der Wiedergeburt und endet mit dem Erreichen der Ziellinie, wenn wir im himmlischen Jerusalem ankommen. Er dauert also bis zum Tod, bis zum letzten Herzschlag. Und das Ziel ist die ewige Gemeinschaft mit Gott, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und wir wissen aus der Offenbarung auch, dass wir auch einen Siegeskranz bekommen. Ja, in Offenbarung 2, Vers 10 oder Kapitel 3, Vers 11 ist dort die Rede davon, dass wir auch eine Belohnung erhalten, einen Siegeskranz. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Der Verfasser ermahnt uns hier, alles abzulegen, was einen Christen im Lauf stören könnte. Ihr kennt das bestimmt. Wenn man so im Schuh so einen kleinen Stein hat, also mich könnte das wahnsinnig machen. Es gibt Leute, die da vielleicht ein bisschen entspannter sind. Die sind dann ganz gespannt, ob der dann vielleicht selbst rausfällt oder so. Und können dann längere Zeit, ich kann das nicht. Also mich bringt sowas total aus dem Rhythmus. Ich kann mich dann auf das Wesentliche gar nicht konzentrieren, wenn ich so ein kleines Steinchen drin habe. Ja, und diese Steinchen, das sind so solche Dinge, die uns, ja, die uns quälen, die uns ablenken, die uns vom Wesentlichen, ja, ablenken. Man ist nicht mehr bei der eigentlichen Sache. Ein Läufer, der sich auf die Laufstrecke begibt, der läuft auch nicht mit einem Hoodie, so einem fetten Pulli. Er läuft auch nicht im Blaumann oder in irgendeiner anderen Alltagskleidung. Er trägt atmungsaktive, leichte Kleidung. Diese Kleidung hat selten Taschen, die ist sogar sehr kurz, die Kleidung, ja, um jedes Gramm einzusparen. Es geht um die maximale Performance, dass er wirklich abliefern kann an dem Tag, wo er dann zu einem Wettkampf kommt. Alles, was ihn hindern könnte, versucht er abzulegen, um die beste Leistung zu bringen. Und deswegen werden wir hier aufgefordert, jede Last abzulegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Der Verfasser des Hebräerbriefs, er ruft diese Gruppe, diese Hebräer auf, die Last abzuwerfen. In ihrem Fall war das ja so, dass sie die Errettung von Christus nicht angenommen hatten oder nicht alle. Und sie vertrauten auf dieses levitische System, auf diese Gesetze, auf ihre eigene Gerechtigkeit eigentlich, weil sie dort vieles selbst hinzugefügt hatten. Ihre Last und ihre Sünde war der Unglaube. Sie wollten aus eigenem Antrieb gerecht werden vor Gott. Sie wollten ihre Errettung nicht im Opfertod Jesu suchen, sondern in eigenen Werken. Das war damals an die Hebräer gerichtet, aber auch wir sind heute gefragt. Und der Schreiber fordert uns auf, alle Sünden, die unseren Lauf behindern, abzulegen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das fällt uns doch schwer, oder? Das ist so schwer. Unsere Lieblingssünden, unsere Gewohnheitssünden abzulegen. die bekannten, vielleicht so charakterliche Schwächen. Ich bin halt so. Ja. Man versucht dann so eine Schwäche als Tugend noch darzustellen. Das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Na, man kann ja so, ja, man sagt, der hat Charakter, der hat Format, der ist kantig. Das kann man unterschiedlich interpretieren. Ja. Aber es gibt auch eben geheime Sünden, die wir nicht gerne präsentieren. Es heißt hier, dass die Sünde uns sehr leicht umstrickt, dass man sich sehr schnell verfängt. Die Sünde wird also sehr schnell zur Gewohnheit und führt uns weg von der Rennstrecke. Paulus schreibt an die Korinther in 1. Korinther 9, Vers 24, 25, wisst ihr denn nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jenem einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Auch hier diese Aufforderung, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Tut alles dafür. Und ein Sportler ist wirklich bereit, alles dafür zu tun. Ich bin immer wieder fasziniert, wo diese Kraft herkommt. Ich habe von einer Schwimmerin gelesen, das war vor Jahren, die hat sich auf die Olympischen Spiele vorbereitet, indem sie 120 Kilometer pro Woche geschwommen ist. Ich glaube, es waren 120 Kilometer. Jetzt stelle ich mal so ein Becken vor, vielleicht ist es ein langes Becken, 50 Meter. Wie viel Bahnen muss man schwimmen, um 120 Kilometer zu schaffen? Habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber es ist eine große Zahl. Ist eine große Zahl. Ja? Und auch überhaupt diese Energie, ja, alles diesem großen Ziel unterzuordnen, sich jeden Tag aus dem Bett zu quälen und dieses Training zu absolvieren. Ich muss gestehen, hätte diese Energie nicht. Also man muss wirklich absolut so ein Gewinnertyp sein, um seine komplette Ernährung umzustellen, um seine Lebensgewohnheit, seinen Schlafrhythmus. Die Menschen, die da wirklich darauf hinarbeiten, so eine Medaille zu gewinnen, die ordnen alles diesem einen Ziel unter. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen. Das würde ja dann bedeuten, dass wir müssten eigentlich noch mehr bereit sein zu tun, weil wir ja einen unvergänglichen Siegeskranz empfangen wollen. Und wir erleben ständig Versuchungen, abzubiegen, Ausfahrten zu nehmen. Aber es gibt nur einen richtigen Weg. Viele Wege gibt es in dieser Welt, haben wir gesungen. Der Weg in den Himmel kennt keine Ausfahrten und Abkürzungen. Sobald man die Strecke verlässt, ist man disqualifiziert im Sport. Jede Sünde, die wir nicht bekämpfen, wird uns früher oder später zu einer Gefahr, die uns von der Strecke abbringt. Liebe Geschwister, wie ist es denn bei uns? Wie ist es bei mir, bei dir? Gibt es in unserem Leben Dinge, die uns persönlich an diesem Lauf hindern, die uns vielleicht langsamer laufen lassen oder dass wir stolpern? Vielleicht lieben wir das Geld, unseren Besitz, für den wir so viel arbeiten, unsere Neigungen, unser Charakter, unsere Hobbys. Die Schrift fordert uns auf, enthaltsam zu sein und es abzulegen. Jede Last und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Für den goldenen Kranz, dies arme Leben kann's. Und wenn wir uns aber diese Gestalten anschauen, dann merken wir schnell in Hebräer 11, das waren überhaupt keine Superheiligen. Das waren wirklich Menschen, die haben Dinge gemacht, da denke ich mir so, da bist du eigentlich manchmal besser gewesen. Ja? Deswegen gibt es auch ein Buch von Erwin Lutzer, ich glaube Unvollendete Heilige oder so, irgendwie so. Also der stellt die in so einem Licht dar, dass man erstmal denkt, ja, der kann eigentlich gar nicht in den Himmel kommen. Und am Ende wird er doch anders dargestellt. Weil Gott ist es, der uns heiligt. Gott ist es, der uns verändert. Diese Geschichten zeigen uns also, wenn wir uns mit denen beschäftigen, mit diesen Persönlichkeiten, wer glaubt, wer von Gott getragen wird, der kommt ans Ziel. Das ermutigt uns, aber das ermahnt uns auch. Und das motiviert uns. Wir werden hier aufgefordert, mit Ausdauer zu laufen. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Ausdauer, was ist das? Das ist diese absolut feste Entschlossenheit, weiterzumachen. Nicht aufzugeben. Selbst wenn die Waden brennen. Selbst wenn man Durst hat. Selbst wenn man Seitenstechen hat. Wenn man keine Luft bekommt. Wenn man Schwindel spürt. Weiterlaufen. Nachfolge hat also ihren Preis. Sie kostet mich alles, was ich besitze, aber sie gibt mir alles, was ich für das ewige Leben brauche. Und Thomas hat es heute schon so gesagt, diese Perspektive brauchen wir auf das Wesentliche. Der Kampf, von dem hier die Rede ist, ist sehr ermüdend. Laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Es gibt Tage, da sind wir total entmutigt. Ganz ehrlich, habt ihr das nicht schon erlebt? Wo ihr oft den Gedanken hattet, irgendwie macht das Ganze keinen Sinn. Ihr habt keine Lust mehr. Einfach keine Lust. Ich habe mal ein Lied gehört von Albert Frey. Ich fand das krass, dass der so ehrlich war. Der hat ein Lied, das heißt, ich habe keine Lust zu beten. Ich dachte mir so, ein guter Christ sagt sowas doch nicht, oder? Keine Lust zu beten. Aber ich finde, das trifft es, dass wir manchmal wirklich so sind. Dieser Kampf ist so ermüdend und es gibt Tage, dass wir ganz entmutigt sind und die Hände sinken lassen. Aber wir lesen in Hebräer 12, Vers 12, darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Ich möchte noch so ein bisschen näher darauf eingehen, welche Dinge uns ablenken, vom Wesentlichen wegführen, die es verhindern, dass wir auf das Wesentliche schauen. Nicht wenige Christen beschäftigen sich viel zu viel mit ihren eigenen Schwächen, mit ihren eigenen Sünden, mit ihren Versäumnissen, mit ihren Fehlern und Mängeln. Wie so ein Lehrer, der nur die Fehler sieht, der keine Entwicklung sieht, sondern nur auf den Fehlern rumreitet. So sind wir manchmal mit uns selbst. Dann sind wir unbarmherzig zu uns selbst. Und was kommt dabei raus? Selbstrechtfertigung? Ich bin halt so? Oder Verzweiflung? Ich kann nichts? Unsicherheit? So einen kann Gott nicht lieben? Und auch die Kraftlosigkeit, der Sünde zu widerstehen, die wird nur noch größer. Wir werden aber nicht aufgerufen, auf unsere Sünden zu schauen, sondern auf Jesus, der uns liebt und erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. So heißt es in Offenbarung 1, Vers 5. Das Schauen also auf unsere eigene Schuld, auf unsere Sünde, bringt uns eher den Tod. Das Aufsehen zu Jesus, der für unsere Sünde gestorben ist, der uns rechtfertigt hat, der für uns gestorben und auferstanden ist, der zu unserer Verherrlichung wiederkommen wird, das bringt Leben. Das belebt uns. Dieses Schauen auf unsere Schuld, das lähmt uns. Aber wichtiger ist das Gegenteil. Das Aufsehen zu Jesus, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Psalm 103, Vers 3. Ist das nicht wunderbar? Und damit komme ich auch schon zum zweiten Punkt, den ich vorhin genannt hatte. Schau auf Jesus. Bei ihm lernen wir, wie man sich richtig ausrichtet und seinen Blick fokussiert. Hat jemand vielleicht zufällig die Wettkämpfe von Olympia gesehen? Vielleicht einige nur, vielleicht nur ein paar, die euch interessieren. Habt ihr mal die Läufer beobachtet, wie sie vor dem Start, wie die sich verhalten? Sagen wir, nehmen wir mal den 100-Meter-Sprint. Habt ihr die mal beobachtet? Ist sehr interessant. Dann stehen da 8 Läufer oder so, glaube ich. Und die werden dann vorgestellt. Dann wird nochmal der Name im Stadion genannt. Und dann richtet die Kamera den Blick auf sie. Dann habt ihr mal ihre Augen angeschaut. Da gibt es welche, die machen Faxen, weil die nervös sind, die zeigen irgendwas. Und dann gibt es die Läufer, die sind wie weltentrückt. Die gucken durch die Kamera durch. Die sind gar nicht, Also die sind so fokussiert, die kriegen fast gar nichts mit, was um sie herum passiert. Total interessant. Und wir brauchen auch diese Fokussierung. Hier heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, das ist die Fokussierung, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Der Verfasser argumentiert ja hier eigentlich so, wenn schon der Glaubensweg der Alten, Hebräer 11,2, so anspornend wirkt für uns und so ermutigt, wie viel mehr dann der Lauf, den Jesus uns vorgezeigt hat, der der Anfänger und Vollender ist. Wir müssen also keinen neuen Weg laufen. Wir müssen uns nicht selbst den Weg durch das Gebüsch bahnen, sondern es sind schon viele vorausgelaufen, eine ganze Wolke von Zeugen. Es sind sozusagen Vorläufer. Und wenn wir uns diese Gestalten anschauen aus Hebräer 11, dann sehen wir so Puzzlestücke. Aber unser Meister ist Jesus Christus. Diese Menschen sind Beispiele bewährten Glaubens. Doch den vollen Glauben hat uns Jesus Christus vorgelebt. In seinem irdischen Leben hat er den Glaubensweg beschritten. Er hat den Willen des Vaters gelebt. In allen Versuchungen bewährt, so lesen wir es in Hebräer. Und deswegen ist er unser allergrößtes Vorbild. Sein Leben überragt alles, was vor und nach uns kommt. Er lebte den Willen des Vaters vollkommen aus. Und Christus beruft uns in die Nachfolge und führt uns auch selbst zum Ziel. Er hat es vorgelebt und wir lesen in Philipper 1, Vers 6, ein großartiger Vers, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Es liegt also gar nicht an uns. Wir sind schon gefragt, aber derjenige, der das alles, der uns antreibt, der uns durch dieses Leben führt, der uns in diesem Lebenslauf die Kraft gibt, ist Jesus Christus. Ich möchte dich nochmal auffordern, schaue nicht auf das Vergangene, auf die Fehler und Sünden, die du in deinem Leben gemacht hast. Schau nicht auf deine Schwächen, auf vergebene Sünden. Schau auf Jesus. Beim Fahrsicherheitstraining vom ADAC lernt man Folgendes. Wenn ein Hindernis auf der Straße ist, zum Beispiel ein Reh, darfst du niemals dieses Reh fokussieren, weil genau dann wirst du da voll reinbrettern. Sondern du musst einen Punkt fixieren, wo du einen Ausweg siehst und dabei bleiben und nicht auf dieses Hindernis schauen, weil genau dann wirst du den Unfall machen. Ist verrückt, oder? Aber hier heißt es, wir sollen hinschauen auf Jesus. Und das ist im Glaubensleben genauso. Wir sollen nicht auf uns schauen, sondern dadurch, dass wir auf Jesus schauen, da verändert sich unser Blick und da verändert Gott uns. Wir sollen nicht über unsere sündige Natur klagen, sondern täglich innige Gemeinschaft mit Jesus pflegen, in dem keine Sünde ist und in dem wir die Vergebung der Sünden haben nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 1, Vers 7. Wir sollen auf Jesus schauen, der uns den Rücken frei macht von dieser Schuld, der zu uns sagt, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben und der uns einen Neuanfang möglich macht. Schau nicht auf deine Schuld, schau aber auch nicht auf die Schuld deines Nächsten, auf deinen Bruder in der Gemeinde, auf deine Schwester. Diese Beschäftigung mit der Schuld des Nächsten schafft Kläger, Angeklagte, bringt Spannung, Entfremdung untereinander, Angst, Unsicherheit, diesen Richtgeist, den wir bestimmt kennen, Schuldgefühle. Aber das Aufsehen zu Jesus schafft Freiheit. Denn wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Ohne Aufsehen zu Jesus, der sich nicht schämt, unser Bruder zu sein, Hebräer 2, Vers 11, gibt es keine Bruderschaft in der Gemeinde. Das heißt, eine liebende Gemeinschaft von Sündern kann es nur dort geben, wo die Vergebung der Sünde tatsächlich geglaubt wird. Manche Christen schauen ständig auf ihre Mitmenschen, auf ihre Mitgeschwister, immer auf ihre Fehler, was sie falsch machen. Sie kritisieren, sie verurteilen, nehmen sich einen Anschluss an dem und an dem anderen, ärgern sich am Verhalten, Manche haben deswegen auch die Gemeinde verlassen, im Glauben Schiffbruch erlitten. Aber wir sind nicht aufgerufen, auf andere zu schauen, sondern auf Jesus Christus allein. Über sein Wesen, über seinen Lebenslauf, über seinen Wandel sollen wir nachdenken. Aufsehen zu Jesus heißt gleichzeitig, dass wir wegsehen von dem, was andere tun. Wegsehen von unseren eigenen Schwächen. Sind wir davon denn jemals stärker geworden, dass wir uns mit den Schwächen anderer oder mit den eigenen Schwächen uns beschäftigt haben? Hat uns das erbaut? Hat uns das gesegnet? Die Bibel sagt, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Wir sollen nicht auf die Niederlagen gucken, sondern auf den Sieger, Jesus Christus, der für uns einen vollkommenen Sieg errungen hat. Schaue auch nicht auf deine eigenen Leistungen, auf deine Werke. Es gibt auch Gläubige, die sich gerne damit beschäftigen, was sie alles Gutes getan haben oder was sie alles für Jesus getan haben. Aber diese Betrachtung mit den eigenen Werken nährt unseren eigenen Stolz. Und von dem haben wir ja genug. Wer sich mit diesen Dingen beschäftigt, verliert das Wesentliche wieder aus den Augen. Jesus Christus. Wer wirklich, wirklich ehrlich ist mit sich selbst, wird merken, dass alles, was wir tun, unvollkommen ist und unwürdig vor Gott ist. Nur durch dieses Aufsehen zu Jesus bekommen wir diesen richtigen Blick, die richtige Haltung. Da finden wir Frieden und Gewissheit. Und dann können wir uns auch der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit wirklich rühmen, weil wir wissen, dass es nicht aus unserer Kraft gewirkt ist, allein Christus. Schau nicht darauf, was andere dir antun. Ist auch für viele Christen immer wieder ein ganz, ganz wunder Punkt. Viele Christen haben etwas erlebt, etwas Bitteres. Und wir Christen, wir können das uns richtig wehtun. Das muss uns keiner beibringen. Wir können die Fassade halten und gleichzeitig richtig, richtig mies sein. Wir können das. Das ist unser Fleisch. Wir können uns durchsetzen. Wir können Verärgerung verursachen, Enttäuschung. Wir können andere sehr, sehr bitter verletzen. Aber auch das Aufsehen auf Jesus würde hier Heilung bringen, wenn diese Wurzel nicht immer tiefer in unser Herzen wachsen würde. Wurzel der Bitterkeit. Und wenn wir dann aufsehen auf Jesus, was er getan hat für uns, dann werden diese Dinge, diese Nebenschauplätze so unbedeutend. Aber für uns sind diese Dinge oft wichtig, weil wir nicht den Blick haben auf ihn, auf Jesus. Schau nicht auf deine eigenen Pläne, auf deine eigenen Vorhaben. Überlass es Gott, überlass es Jesus. Wir machen auch uns viele Gedanken, was wir vorhaben, was wir alles wollen. Und vielleicht hindert uns das auch. Vor wie viel Schaden wären wir bewahrt worden, wenn wir da immer wieder den Blick auf Jesus gehabt hätten? Wenn wir nicht unsere eigenen Ziele so hartnäckig verfolgt hätten, wenn wir nicht alles dran gesetzt hätten, unseren Willen durchzusetzen. Wie war es bei Jesus? Jesus achtete nicht auf die Schande, die ihn erwartete, sondern er sah das höhere Ziel, das größere Ziel. Er wurde als Verbrecher auf Golgatha gekreuzigt, hingerichtet. Deswegen heißt es auch eben hier, dass er das Kreuz erduldete, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Er achtete nicht darauf, was Menschen ihm antun können. Er hat sich bewusst für diesen Weg entschieden, obwohl das Schmerz, Schmach und Pein bedeutete. Um der zukünftigen Freude willen hat er das erduldet. Letztendlich hat sich dieser Leidensweg als ein Weg des Triumphes erwiesen. Beim Lauf selbst fühlte sich das nicht so an. Aber das Ende war glorreich. Und Gott der Vater hat ihm den Siegeskranz, den Preis verliehen und ihm die Herrschaft übergeben. Viele Menschen laufen auch. Aber sie haben überhaupt gar kein Ziel. Die sagen, der Weg ist das Ziel. Klingt toll, ist aber sinnlos. Ist doch dumm, oder? Der Weg ist das Ziel. Das klingt so klug, so philosophisch. Eigentlich ist es dasselbe, wie wenn ich sage, ich weiß nicht, wohin ich laufe, aber ich muss mich beeilen. Ist genauso dumm. Aber, Schwester, bei uns ist es doch nicht so, oder? Wir haben doch ein Ziel. Wir dürfen auch das Tempo erhöhen. Wir haben ja ein Ziel. Wir haben einen klaren Auftrag. Ich komme zum letzten Vers. Vers 3. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Also der zweite Vers wird nochmal vertieft, weil es dem Schreiber so wichtig ist, dass man wirklich seinen Blick auf Jesus richtet. Nicht nur kurz drüber liest und dann wieder den eigenen Gedanken nachhängt, sondern dass man wirklich drauf schaut. Der Schreiber möchte, dass wir unseren Blick auf Jesus Christus länger ruhen lassen. Hier steht im Griechischen nachdenken, im Sinne von aufzählen. Was hat Jesus alles getan? Dieser Punkt. Und dann hat er das und das und wie so eine Perlenkette. Und immer wieder vor das geistige Auge führen, was der Herr Jesus getan hat. Im Griechischen steht auch viel mehr nachdenken. Wirklich bewusst, aktiv diese Dinge ins Gedächtnis rufen und immer wieder darüber nachdenken. Er hat viel Widerspruch erlitten. Viele seiner Zeitgenossen haben Jesus so listige, knifflige Fragen gestellt, immer wieder Streit gesucht. Sie nahmen ihm eigentlich alles übel, was er getan hat und was er gesagt hat. Und diese Leidensgeschichte Jesu, an die wir ja auch immer wieder gedenken, ist so der Höhepunkt dieses Widerspruchs. Und trotzdem hatte Jesus nur den Willen des Vaters im Blick und ist weitergegangen. Wie viel Feindseligkeit hat er erduldet? Was er ertragen hat, ist weitaus mehr als das, was wir je in unserem Leben erdulden müssen. Aber auch da wird uns gesagt in Hebräer 2,18, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Auch das ist für uns eine Ermutigung. Das ist nicht nur so, dass er sagt, ja, das kann ich verstehen, dass das schwer ist. Er hat es durchlebt. Er hat es vorgelebt. Jeder Läufer wird irgendwann müde. Und wir werden aufgefordert, zu Jesus zu kommen, aufzutanken, auch zuzugeben, so fühle ich mich gerade. Wenn wir die Psalmen lesen, ja, dann ist das oft ganz anders, als wie wir oft handeln. Ja, wie geht's dir? Ja, gut. Gut. Läuft bei mir. Wenn ich Davids Psalmen lese, dann sehe ich oft Klage und ganz ehrliches Bekennen und auch Benennen, wie man sich fühlt. Ich finde, das gehört zum Glaubensleben dazu, dass es einem nicht immer gut geht. Auch wenn wir natürlich bei David oft am Ende sehen, dass er Gott lobt, weil auch Gott ihn in dieser Zeit auch ermutigt wieder. Er ruft sich diese Dinge wieder ins Gedächtnis, wie Gott ihm geholfen hat. Und am Ende des Psalms ist dann wieder so eine Dur-Stimmung. Ja? Erstmal Moll und dann wieder Dur. Aber David ist nicht einer, der das verleugnet. Bitte Gott um Kraft. In Jesaja 40, Vers 31 heißt es, Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Auch hier wieder wird unser Fokus darauf gelenkt, aber die auf den Herrn harren, das ist die Quelle der Kraft. Die können so lange laufen, dass sie nicht müde werden. Wir haben heute auch das Lied gesungen, in Christus ist mein Halt. Ja? Wir finden Halt, indem wir auf Jesus schauen. Wir von uns selbst sind nicht fähig, diesen Lauf zu bewältigen. Aber Jesus hat uns gesagt, ich bin bei euch, alle Tage. Und in dieser Zusage dürfen wir laufen. Darum, liebe Geschwister, ist es für uns unglaublich wichtig, immer wieder auf Jesus zu schauen. Und die Frage ist ja, wo schaue ich hin? Worauf sind die Augen meines Herzens, von denen in Epheser 1 die Rede ist, gerichtet? Nicht meine Augen, mit denen ich durch die Welt laufe, sondern meine Augen des Herzens. Ich möchte dich einfach ermutigen und auffordern, deinen Blick auf das Wesentliche, auf den Herrn zu richten. Dadurch wirst du ermutigt, gestärkt. Dadurch kannst du auch andere stärken. Und dadurch wird Christus geehrt. Fürchte dich nicht. Sei kein Zuschauer. Laufe selbst. Schau nicht auf Menschen, auf andere, auf ihre Fehler. Schau auf Jesus. Sei nicht verzagt, denn der Herr ist auch der Herr deines Lebens. Habe Mut. Und wisst ihr, in der Offenbarung gibt es einen interessanten Vers, der sagt uns, dass das Aufschauen auf Jesus in der Ewigkeit weitergehen wird. In Offenbarung 22, Vers 3, da steht, ich lese ab Vers 3, und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist dieser Siegeskranz. Regieren mit Gott. Aber auch hier Gemeinschaft mit Gott, ihm dienen, sein Angesicht sehen. Wir dürfen hier anfangen und später weitermachen. Ja, das ist die Botschaft aus diesen Versen. Man kann sicherlich noch viel mehr daraus nehmen. Aber es soll dich ermutigen, weiterzumachen. Weiterzulaufen in der Kraft unseres Herrn.